Nach gerade einmal nur 6 Wochen haben wir endlich Kapitel 3 Nehemia hinter uns. Ihr könnt es euch gerne alles anhören. Ich fand es sehr interessant und ich hoffe, dass es wirklich auch weiter was bringt. Also, allein schon deswegen, hört es euch gerne an und geht durch und guckt, was ist tatsächlich für mich gerade dran. Muss ja nicht alles sein. Reicht eine Kleinigkeit. Also, wir haben hinter uns, dass die Mauern und die Tore gebaut wurden, wer dran gebaut hat, beziehungsweise, dass man angefangen hat, daran zu bauen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Sanballat und Tobia sich dran gemacht haben und das Volk verspottet haben, obwohl ja eigentlich Nehemia gemeint hatte, wir machen das, damit wir nicht zum Spott werden. Und jetzt scheint es erstmal in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Warum? Weil der Teufel sehr gerne versucht, auf diese Art und Weise uns das Wort Gottes zu stehlen. Wir sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, dem Wort Gottes zu glauben. Und dann, wenn ich noch nicht wirklich sicher drin stehe, dann kommt der Teufel an und versucht es mir auf irgendeine Art und Weise zu stehlen. Also eben dort bei den Israeliten, wir werden nicht mehr der Spott sein. Und dann kommen sie an und spotten. So dass das Volk sich wirklich sagen muss, stimmt das denn überhaupt, was uns Nehemia da gesagt hat? Oh, hätten wir bloß nicht angefangen. Und alles Mögliche. Und dann dran zu bleiben. Das ist das ein bisschen, was wir beim Taltor hatten. Das, was durchs Tal hindurchgegangen ist. Durchs Tal der Anfechtung. Und dann werden wir aber am Ende rausfinden, nein, Gottes Wort stimmt tatsächlich und nicht das, was der Teufel mir dazu sagt. Nicht seine Interpretation davon, sondern wie Gott es sieht. Dafür ist es ganz wichtig, dass ich die Bibel gut kenne, dass ich sagen kann, okay, Moment mal, diese Stelle hier, die passt mit der Stelle ganz gut zusammen, dass ich wirklich zuallererst sehe, wie legt denn die Bibel sich selber aus, weil dann der Heilige Geist mir eindeutig hilft. Dann natürlich gerne gucken, haben das andere vor mir auch schon so gesehen, damit ich nicht in irgendwelche abstrusen Richtungen laufe. Aber da tatsächlich eben dabei bleiben, gucken, was ist für mich dran und dem Teufel widerstehen. Wenn Jakobus schreibt in seinem Brief, dass er tatsächlich widerstehen. Jetzt sind wir aber noch beim Widerstehen. Wir fangen an in Kapitel 4, Vers 1. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Wen haben wir hier? Sanballat und Tobia. Das sind die beiden, die schon immer dran waren. Die kommen beide aus der östlichen Region. Von hinterm Jordan und hinterm Jordan, ja genau. Aus Moab und aus den anderen Gegenden. Und jetzt kommen noch mehr Leute dazu. Araber. Arabien ist nicht nur Saudi-Arabien, woran wir heute denken. Arabien ist tatsächlich auch noch, ist schon das, was östlich von Moab und Ammon liegt. Also Arabien ist ein viel weiter gefasster Begriff. Das ist die Gegend, in der Arabisch gesprochen wurde. Vom Aramäischen her heißt Arab übrigens vermischt sein. Und das passt dann auch, das ist halt ein Mischmasch aus allen möglichen, aber die sprechen halt Arabisch. So, wir haben Sanballat und Tobia, dann haben wir die Araber und Ammoniter. Ammon ist eben Nachbarvolk von Moab, auch ein Brudervolk von denen, weil sie ja auch von Lot abstammen, von der jüngeren Tochter. Und dann noch die Aschdoditer. Aschdod ist einmal auf der anderen Seite. Aschdod liegt im Süden des heutigen Israel, also von der anderen Seite. Die haben miteinander wahrscheinlich nicht unbedingt immer nur freundlich zu reden gehabt. Aber jetzt verbünden sie sich. Kommt gleich im nächsten Vers noch genauer. Warum? Weil die Lücken anfangen, sich zu schließen. Da, wo Gottes Wort vorangeht, da kommt Widerstand. solange ich mich einfach bloß füge dem Ganzen, braucht mir der Teufel auch nicht zu sehr entgegenhalten. Da kann er mich immer mal wieder zwischendurch triezen, damit er seinen Spaß haben kann, aber ansonsten, nö, nö, nö. Wenn ich aber anfange, wenn ich damit loslege, gegen sein System zu gehen, dann regt sich Widerstand. Und vor allem, wenn ihm klar wird, es tut sich was. Kann man auch in der Politik sehen. Wenn plötzlich ein politisches Lager wieder erstarkt, weil sich das politische Pendel wieder bewegt, zum Beispiel, oder wenn halt irgendwelche anderen Dinge auf einmal wieder auf den Plan kommen, dann wehren sich die anderen dagegen. Vor allem diejenigen wehren sich besonders, die sagen, das ist eigentlich mein Metier. Haben vielleicht nichts dazu gemacht. Aber dann plötzlich. Oder auch bei geistlichen Aufbrüchen. Wenn plötzlich eine Gruppe von Christen sagt, okay, diese Wahrheit aus der Bibel, die nehmen wir jetzt besonders ernst für uns. Dann kommen plötzlich die anderen an und sagen, nee, 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 das geht doch gar nicht so. Also, dann kommt auf einmal Widerstand. Und das wird hier auch gemacht. Sie sind sauer, weil sich etwas tut. Sie sind sauer, weil plötzlich Israel, gerade Jerusalem, nicht mehr schutzlos daliegt. Denn wenn sie nicht mehr schutzlos daliegen, dann können sie halt auch wieder zu alten Ehren kommen. Und das will der Teufel nicht. Der Teufel will nicht, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich eigentlich als Kind Gottes bin und habe. Er macht mir meine Taufe madig, indem er sagt, dass es nur ein bisschen Wasser über dich gesprenkelt. Oder in das du eingetaucht wurdest, je nachdem was halt, ne? Und dann muss ich ihm entgegenhalten, ja, Moment mal, aber in der Taufe bin ich mit Jesus Christus gekreuzigt, begraben und ich bin wieder auferstanden. Das heißt, ich habe nicht mehr mein altes Leben. Du hast kein Anrecht mehr, mich herumzukommandieren, sondern ich lebe nun das neue Leben. Und das neue Leben, das beinhaltet eben all den Segen, den wir haben. Epheser 1, Vers 3. Dann versucht er zum Beispiel auch beim Abendmahl. Ich nehme jetzt gerade wirklich die beiden Sachen, weil das sind die beiden Sachen, die wir in der Reformation gut behalten haben als Sakramente. Ein Sakrament ist bei Luther, wir haben eine Verheißung des Herrn dazu und es ist von ihm eingesetzt, die Taufe und das Abendmahl. Also beim Abendmahl kommt er dann an, was bringt das denn, dass du jetzt so ein kleines Stück Brot isst und so ein Schluck Wein? Und dann mache ich mir vielleicht gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet. Zum Beispiel, dass es für die Vergebung meiner Sünden ist. Weil wenn ich daran teilhabe, dann kommt es wieder, das Wegzehrung, dass ich mir wieder klar mache, ich habe zwar seit meiner Taufe gesündigt, das ist noch einfacher, wenn man als Baby getauft wurde, aber eben selbst wenn ich gestern getauft worden wäre, heute um diese Zeit hätte ich schon wieder so viel gesündigt, dass, ja, dafür ist das Abendmahl gut, dass ich mir bewusst mache, es ist zum Beispiel das Sündopfer da drin und das Schuldopfer. Jesus hat bezahlt dafür und dadurch, dass ich teilhabe daran, nehme ich auch teil an der Vergebung Jesu. Oder das Friedensopfer oder Dankopfer bei Luther. Ich esse davon und habe Tischgemeinschaft mit Gott selber. Und wenn man Tischgemeinschaft miteinander hat, im Orient bedeutet das, dass man füreinander einstehen muss im Kampf. Oder, noch ein Aspekt, das Brandopfer. Das ist einfach nur, wird komplett verbrannt, das ist einfach nur zur Ehre Gottes. Und wenn ich beim Abendmahl bin und das Brot esse und vom Wein trinke, nicht meine Kraft zählt, sondern Gottes Kraft in mir zählt. Also hängt wieder auch mit den anderen Opfern zusammen. Es gibt noch ganz viele weitere Aspekte. Aber das unbedingt sofort, aber ich werde es erleben, dass es geht, dass der Teufel auch zurückweichen muss und seine Hände weglassen muss von dem, was mir gehört in Jesus Christus. Und das wollen sie nicht. Das will der Teufel nicht. Der Teufel will nicht, dass ich meine Taufe ernst nehme. Der Teufel will nicht, dass ich das Abendmahl ernst nehme. Der Teufel will eben auch nicht, dass ich die Bibel ernst nehme. Da kommt er eben immer wieder mit seiner alten Frage an, sollte Gott gesagt haben. Dass ich dann sage, natürlich habe ich das getan. Ich verstehe es vielleicht nicht alles, aber ich nehme das an. Ich sage mir immer wieder, also muss ich mir selber immer wieder sagen, ich sage mir immer wieder, ich nehme das Wort im Glauben an. Ist übrigens cool, wenn man das sogar noch sagt, bevor man anfängt, das zu lesen. Herr Jesus, ich bin jetzt dran, dein Wort zu lesen und ich nehme es im Glauben an, was du mir zu sagen hast. Dann kommen die Kämpfe zwischendurch, dass sie sagt, aber es wird. Genau, darum sind sie zornig. Vers 2. Und sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen und gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Plötzlich macht der gemeinsame Feind Freude. Besonders krass haben wir das bei Jesus. Im Lukas-Evangelium heißt es, also Pilatus sagt, oh, Jesus ist aus Galiläa, wunderbar, gehört zu Herodes, dann kann ich ihn dahin schicken. Herodes will von Jesus ein Wunder sehen, kriegt er aber nicht zu sehen und schickt ihn zurück. Und dann heißt es später bei Lukas tatsächlich, an dem Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde. Davor waren sie einander Feind. Die sind leider Freunde geworden, dadurch, dass sie Jesus beide abgelehnt haben. Aber Freunde sind sie durch den gemeinsamen Feind geworden. Hoffentlich wird es bei uns Christen eher so, dass wir bemerken, wir haben den gemeinsamen Feind, den Widersacher und unser Fleisch, der uns den Segen streitig machen will. Der will, dass Menschen verloren gehen, weil er nicht allein sein will in der Hölle, um es mal menschlich auszudrücken. Und dass wir uns deswegen dann zusammenschließen und sagen, wir kämpfen. Wir haben zwar unterschiedliche Ansichten von ein paar Dingen, aber im Endeffekt sagen wir uns alle, das Wort Gottes ist wahr und daran halten wir uns, selbst wenn wir es nicht verstehen. Und wir bauen die Mauer und wir schließen die Lücken. Wir schließen das, was zwischen uns steht. Und womit schließen wir es? Mit der Liebe Gottes. Dass die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dass diese Liebe zueinander sagt, wir haben dazu andere Ansichten. Politisch, gesellschaftlich, was die Raumfarbe in den Gemeindesälen angeht. Aber wir bleiben trotzdem beieinander. Und wir stehen füreinander ein im Gebet. Wir kommen zusammen an den Tisch des Herrn und haben da eben auch Tischgemeinschaft und stehen darum füreinander ein. Was wollen sie noch machen? Sie wollen gegen Jerusalem streiten und Verwirrung ausrichten. Verwirrung, was heißt das? Dass es nicht klar ist. Was ist es jetzt? Was ist die richtige Richtung? Und man haut sich wieder die Köpfe ein, weil durch Verwirrung, Verwirrung ist eben das Gegenteil von Klarheit. Dann kommt der Teufel eben an mit seinem sollte Gott gesagt haben und manche Leute fallen vielleicht drauf rein und sagen, oh, das kann ja gar nicht so sein, wie es da steht. Und hauen sich dann gegenseitig die Köpfe ein. Also gerade eben, wenn man sagt, nee, das Wort kann das nicht bedeuten, wie es da steht und so weiter. Und dann, nee, ja, muss ja vielleicht doch. Auch wenn es radikal ist. Und dann aber durch die Liebe wieder zu sagen, es funktioniert doch. Irgendwie funktioniert es. Wir glauben an denselben Herrn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Darauf fokussieren wir uns immer wieder. Dadurch schafft es der Teufel auch nicht, Verwirrung zu schaffen. Dass wir alle uns klar machen, wir sind auf seinen Tod getauft und an seinem Tisch sind wir eingeladen und davon essen wir immer wieder und haben dadurch Gemeinschaft mit ihm. Eben, das will der Teufel nicht, er will uns auseinanderbringen. Und sagt deswegen auch etlichen Leuten, du kannst allein überleben ohne die Gemeinde. Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Was ist die Reaktion? Beten und handeln. Martin Luther hat einmal gesagt, ich denke, ich zitiere es nur sinngemäß, aber vielleicht zitiere ich es tatsächlich so, wie er es gesagt hat. ins moderne Deutsch übersetzt. Bete so, als ob alles Handeln nichts nütze. Und handle so, als ob alles Beten nichts nütze. Also, ich bestürme Gott in meinem Gebet und sage, ich bin völlig abhängig von dir. Und auf der anderen Seite bin ich aber alles andere als passiv und tu fast so, als würde es nichts bringen, dass ich bete. Also, dass ich dann sage, und jetzt muss ich trotzdem alles vorbereiten. Wichtig dabei ist, wenn ich im Gebet klargemacht bekomme, du bist zu sehr im Aktionismus, dann lasse ich es natürlich hoffentlich sein. Beten und arbeiten. Das, was man im Kloster immer hat, dieses Ora et Labora. Ich bestürme den Himmel und tu das meine. Zumindest so weit, wie ich es verstehe. Und vertraue darauf, dass während ich mich bewege, dass Gott mir zeigt, was ich vielleicht anders machen soll. Wenn er mir nichts zeigt, nichts anderes, durch sein Wort, dadurch, dass mir im Gebet plötzlich andere Dinge klar werden, dann kann ich davon ausgehen, ich gehe in die richtige Richtung. Denn in Psalm 37 heißt es, der Herr lenkt die Schritte der Gerechten. Also, hier wird gebetet und Wachen aufgestellt. Wachen hatten wir bei den Toren auch, bei dem Wachttor oder Befehlstor. Da ging es darum, auch darauf zu wachen, tritt Gott auf den Plan, oder bewache dein Herz. Die Wachen müssen da stehen, Tag und Nacht. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt mal eine Pause als Christ. Das ist ziemlich schade. Wäre doch schön, wenn so ab 5 Uhr abends dann der Teufel sagt, ja, nee, das brauche ich ja nicht mehr. Und ich weiß, ich muss erst morgen wieder um 9 ran. Auf der Arbeit ist die Anfechtung, zu Hause in der Familie ist die Anfechtung auch. Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit. In der Gemeinde ist die Anfechtung. Und der Teufel will auf alle möglichen Arten und Weisen in mein Herz hineinkommen, um dort Verwirrung zu stiften. Und er will das dort dadurch tun, dass ich zum Beispiel Dinge falsch verstehe oder er sagt dann, ah, Moment, mal guck mal hier so und reg dich doch bitte auf darüber. All solche Dinge versucht er. Und darum beten, permanent beten. Jesus sagt, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und findet seine Jünger trotzdem jedes Mal wieder schlafen. Und dann die Wachen aufstellen, zu sagen, wachet und betet. Was Jesus eben in Gethsemane gesagt hat. Ich passe auf. Ich achte darauf. Gerade das, was wir bei den Toren hatten und bei den Mauern. Was darf hinein in mein Herz und was muss draußen bleiben? Was ist erlaubt in meinem Herzen und was nicht? Die Zusammenfassung von dem, was in meinem Herz erlaubt ist und was nicht, finden wir im Philipperbrief in Kapitel 4, Vers 8. Und das schlage ich mir jetzt tatsächlich auf, weil ich den Vers nicht ordentlich sinngemäß zitieren kann. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder man kann es auch übersetzen, darauf lenkt euer Denken. Und dann kommt der nächste Vers auch noch, 4 Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also, Paulus sagt den Philippern, ich habe euch ganz viel mitgegeben in Wort und Tat, Ora et Labora, guckt euch das an, lernt von mir und handelt genauso. Das tut Gott in seinem Wort auch. Er zeigt uns, hier, guckt mal, so sollt ihr es machen. Handelt so. Guckt, dass in dein Herz nur das reinkommt, was gut ist, was rein ist. Und vielleicht heißt das dann tatsächlich mal, wenn ich bei anderen Leuten sitze und jemand anfangen will, über jemand anderen zu lästern, dass ich sage, halt, stopp. Entweder geht ihr raus oder ich gehe raus. Und dann kommt ihr rein, wenn ihr fertig seid, oder ich komme wieder rein, wenn ihr fertig seid. Muss ich mir auch mehr auf die Fahnen schreiben. Aber eben, dass das Reine mit reinkommt und nicht das Unreine. Das Unreine muss raus. Sonst hieß es ja nicht rein. Genau. So. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach. Und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Liegt es daran, dass jetzt Wachen da stehen? Dass das Volk jetzt auf einmal sagt, oh, wir haben nicht mehr die Manneskraft dafür. Oder dass sie sagen, das ist einfach immer so viel. Also man sieht ja, wenn man dann anfängt zu arbeiten, irgendwann den großen Berg. Ihr kennt vielleicht dieses 80-20-Prinzip. Um 80% einer Sache zu lernen, muss ich 20% meiner Kraft aufwenden. Aber um die letzten 20% zu lernen, muss ich 80% meiner Kraft aufwenden. Und die sind jetzt schon bei diesen letzten 20%. Und da fehlt die Kraft. Wenn ich merke, mir fehlt die Kraft, wenn ich denke, da ist noch so viel und ich schaffe das einfach nicht, dann darf ich sagen, ich bin schon wesentlich näher dran, als ich dachte. Da, wo ich merke, es ist so viel zu tun, dann zu sagen, ich bin so weit fertig. Und der Teufel will jetzt versuchen, mich davon abzuhalten, dass ich weitermache. Weil er weiß, wenn ich nur 80% fertig habe, hat er noch eine Chance, besser reinzukommen. Wenn ich 100% fertig habe, hat er so gut wie keine Chance. Irgendwie lasse ich ihn doch meistens leider rein. Aber er hat bei 100% auf 0% Chance. Und dann kommt es eben, dass ich sage, meine Kraft ist nicht mehr da. Und dagegen muss ich sagen, ja, aber wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich am Ende meiner Kraft bin und sage, da ist noch so viel Schutt, gerade dann muss ich sagen, Herr Jesus, jetzt musst du mir helfen durch deinen guten Geist. Jetzt brauche ich deine Hilfe dafür, dass es mir nicht durch die Lappen geht. Ich will doch ans Ziel kommen und du willst viel mehr, dass ich ans Ziel komme. Jetzt hilf mir um Himmels Willen, um deines Namens Willen. Hilf mir, dass ich weitermache. Aber meine Kraft ist so schwach. Und der Schutt ist so viel. Ich kann nicht weiterbauen. Ich komme einfach nicht weiter. Und dann sagt er mir mitunter, einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Es gibt ein Kinderlied, Gott ist stark. Und ich habe mal ein paar Bekannte gehört, die haben es dann kritisiert an dem Punkt, weil es heißt dann an der einen Stelle, wenn ich nicht mehr kann, dann feuert er mich an. Und das kann man auf die Art und Weise schon kritisieren, dass man sagt, Gott feuert mich doch nicht an, er ist doch meine Kraft. Richtig. Das Problem ist bloß, ich kriege von dieser Kraft nichts mit, wenn ich mich nicht bewege. Man kann ein stehendes Auto nicht lenken. Und man kann ein Christenleben auch nicht verändern, indem man sich nicht bewegt. Bewegen heißt mitunter zwar schon, dass ich manchmal einfach stehen bleibe und sage, okay, Jesus, was willst du jetzt von mir? Aber da bewegt sich innerlich was, dass ich trotzdem weiter auf der Suche bin nach ihm. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt los. Ich gehe los mit deinem Wort. Ich gucke immer auf dich. Und dann bewegst du mich. Du hilfst mir dabei, während ich mich bewege, dass ich Dinge vollbringen kann, die ich nicht für möglich gehalten hätte, eben weiterzumachen. Und dann sagt Gott, steh auf. Ich weiß, du kannst nicht mehr, aber ich bin deine Kraft. Und jetzt steh auf, du schaffst es. Nicht aus dir selber heraus, sondern durch meine Kraft. Also Gott feuert mich an. Warum? Weil er weiß, in mir steckt die Kraft schon drin. In mir. Epheser 3, Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 4. Diese Kraft in mir, die größer ist als alles andere, die steckt in mir drin. Und dann sagt er eben, mach weiter. Und dann kann ich auf mich von außen gucken und sagen, da ist nichts. Ich mache nicht weiter. Oder ich sage, ich habe zwar die ganze Nacht gefischt, aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin, dass deine Kraft in mir ist, dass deine Kraft in meiner Schwachheit mächtig ist. Daraufhin ziehe ich los. Das ist das Anfeuern, was Gott uns gibt. Vers 5. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Was macht der Teufel? Er infiltriert. Er kommt rein. Er versucht, Unruhe zu schaffen. Jesus spricht davon in Matthäus 13 beim Unkraut unter dem Weizen. Der Weizen und der Lolch wachsen genau gleich. Und man erkennt erst am Ende an ihrer Frucht, was der Weizen ist und was der Lolch ist. Das dauert ein bisschen. Aber man kann es tatsächlich relativ gut rauskriegen. Und dann kann ich aber auch in mir selber rauskriegen, was ist denn jetzt nicht gut und was ist gut. Also was bringt die Frucht des Geistes, was bringt die andere Frucht? Da dann immer wieder drauf achten. Der Teufel will Leute einschleusen. Leute, die kaputt machen. Leute, die sagen, das muss man mit der Bibel nicht so genau nehmen. Ach, das Abendmahl, ach, die Taufe, ach, die Beichte zum Beispiel auch, dass ich tatsächlich anderen Leuten meine Schuld bekenne. Sagt der Teufel, nee, brauchst du doch nicht. Und dann kommt er allmählich rein und kommt mit falschen Leuten rein. Und diese falschen Leute machen dann kaputt. Dort haben sie sich gedacht, ja, wir schleichen uns einfach rein, die merken das gar nicht, wir infiltrieren und plötzlich stechen wir zu. Das ist das, was Israel zumindest vor ein paar Jahren, bin ich gerade nicht sicher, ob sie das aktuell das Problem noch haben, die hatten eine Zeit lang, dass Palästinenser mit Messern einfach sich unter die Leute gemischt haben und dann haben sie plötzlich zugestochen. Das wollten die hier auch machen. Zack, zustechen und vielleicht sofort wieder verschwinden. Aber dass sie dann ankommen und sagen, wir machen euer Werk zunichte. Denn wenn ich getötet bin, kann ich ja nicht weiterarbeiten. Dann kommt der Teufel an und sagt, du hast da gesündigt. Du kannst nicht weitermachen. Du hast dich hier und da verfehlt. Du nimmst das Wort Gottes doch nicht ernst. Tötet mich damit. Oder er nimmt mir das Wort Gottes eben weg, dass er sagt, du hast dich da auf ein Wort verlassen, das stimmt doch gar nicht. Guck doch mal, es geht alles in die andere Richtung. Und ich lasse ab davon und widerstehe dem Teufel nicht, sondern gebe ihm nach. Und damit ist das Werk zum Ende gebracht. Wenigstens pausiert. Aber in der Zeit, in der ich pausiere, versucht der Teufel natürlich wieder einzureißen. Wir sind in Vers 6. Als nun die Juden, die nah bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Geht gleich weiter. Es kommen von allen Orten drumherum die Leute. Und sagen, ich finde das schön, sie sagten wohl 10-mal. Also im Gesetz des Mose steht, dass eine Sache durch 2 oder 3 Zeugen bezeugt werden soll. Das zitiert Jesus auch ganz prominent und sagt dann, der Vater zeugt von mir und ich selber zeuge von mir und meine Werke zeugen von mir. Wo man ja auch denken könnte, das ist jetzt aber auch irgendwie nicht so. Na, aber doch. Sie sagen es hier 10-mal. 10 steht in der Bibel für das Gesetz. Weil die 10 Gebote. Was um mich herum ist, das Gesetz, bezeugt mir immer wieder, der Teufel will dir ans Leder. Und kommt von allen Stellen. Er kommt von der Frömmigkeit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dass er irgendwie doch immer wieder versucht, was anderes auf den Thron Gottes zu setzen. Du sollst den Feiertag heiligen. Dass ich dann sage, boah, nee, ich habe noch so viel anderes zu tun. Dass er sagt, du sollst nicht morden. Das kriege ich ganz gut hin. Hab noch nie jemanden umgebracht, außer wenn man Jesus-Standard ransetzt, mit dem Hass im Herzen. Beim Ehebruch genauso, fängt im Herzen an. Du sollst nicht begehren. Von da kommt plötzlich, zack, 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 zack. Von allen Orten kommt der Teufel an und will infiltrieren. Bei jedem der 10 Gebote versucht er ranzukommen. Und das wird mir immer wieder klar, wenn ich das Wort Gottes lese. Dann wird mir aus der Seite klar, von der Seite klar, von der Seite klar, von der Seite klar. Also, als sie das sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf hinter der Mauer an den offenen Stellen und ließ das Volk antreten, seinen Geschlechtern nach, mit Schwertern, Spießen und Bogen. Was machen die jetzt? Sie beschützen die schwachen Stellen. Ist ja eigentlich logisch. Das Problem ist nur, dass ich nicht unbedingt immer meine schwachen Stellen mir bewusst mache. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Was meint er damit? Du fühlst dich so sicher an dem Punkt. Das ist da, wo der Teufel dich am besten zu Fall bringen kann. Sei es, dass ich eigentlich schon weiß, ich bin schwach an dem Punkt, aber jetzt hat mir Gott einen Sieg geschenkt. Dann kann der Teufel mir die Füße unterm Boden weghauen, weil er sagt, ja, jetzt brauchst du Gott ja nicht mehr. Oder eben, ich kann schon ganz von mir aus das Ganze. Und dann brauche ich Gott ja auch nicht mehr. Und das ist ganz gleich, was es ist, selbst wenn es nur ein weltliches Talent ist. Eine weltliche Gabe. Kann gut, was weiß ich, jemand kann gut Auto fahren. Und da holt ihn der Teufel dann ab, weil dann plötzlich jemand auf der Straße vor ihm ist, der nicht so gut Auto fahren kann. Und dann geht das Gemecker los. Oder dekorieren kann ich gut. Und dann plötzlich kommt jemand an und verändert die Deko, so wie es mir nicht passt. An den Stellen, bei denen ich schwach bin. Wo bin ich schwach? Da, wo ich mich nicht auf Gott verlasse. Da muss ich diese Wächter aufstellen. Wo ich selber weiß, an den Punkten verlasse ich mich weniger auf Gott. Da muss diese Wache aufgestellt werden. Und das Schöne ist, hinter der Mauer. Hinter der Mauer bin ich schon sicherer, als wenn ich davor stehe. Das ist tatsächlich ein Verteidigungskampf in dem Fall. Es gibt Angriffskriege. Jesus spricht davon, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das heißt, wir als Gemeinde stürmen die Pforten der Hölle. Wir stürmen in die Tore hinein und holen raus aus dem Machtbereich des Teufels, was ihm eigentlich gehört, an Seelen, an anderem Segen, alles Mögliche holen wir da raus und er kann sich nicht dagegen wehren. Aber eben wenn er ankommt, dann ist erstmal Verteidigungskrieg. Wir verteidigen uns nur. Haben dazu aber auch unsere Waffen. Es ist interessant, das Volk tritt an nach seinen Geschlechtern. Das heißt also, ich muss nicht partout mit den Leuten zusammen in diesen geistlichen Kampf, mit denen ich gar nicht kann. Wenn ich jetzt ein Pfingster bin und dann kommt auf einmal jemand an aus dem reformierten Bereich, der mit dem Pfingstertum überhaupt nichts zu tun hat oder das Pfingstertum auch noch verteufelt und alles. Ich muss nicht unbedingt mit dem zusammenkämpfen, es sei denn, Gott schafft halt eine Verbindung. Aber ansonsten tatsächlich erstmal, was gehört zusammen? Was passt hier zusammen? Die stehen zusammen und gucken an ihren schwachen Stellen. Können dadurch mitunter manchmal feststellen, die aus dem christlichen Lager sind bei den Stellen stark, weil sie sich da auf Gott verlassen. Da können wir auch noch von lernen. Und sie stehen da mit Schwertern, Spießen und Bogen. Das Schwert. 2 Varianten. Das Schwert des Wortes Gottes. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das da scheidet Leib, Seele und Geist. Also das Wort Gottes kann mir tatsächlich Dinge aufzeigen, derer ich mir gar nicht bewusst war. Wo gehört das jetzt zu meinem Leib, zu meiner Seele und zu meinem Geist? Wo der Teufel mich dann halt an bestimmten Punkten angreifen würde und ich sage, halt, nein, das gehört gar nicht mehr in meinen Aufgabenbereich, ich gehöre zu Jesus. Das andere ist das Wort des Geistes in Epheser 6. Es ist dann ein anderes Wort. Das Wort für Schwert dort kann man übersetzen mit dem Kurzschwert. Also das für den Zweikampf direkt gemeint ist. Also das zweischneidige Schwert ist so dieses Schwert, das man in beiden Händen hält, womit man dann weit ausholen kann. Und das andere ist dieses Kurzschwert, das man dann für den Nahkampf braucht. Das ist dann das Wort im Griechischen, da heißt Rhema für Wort, kann auch einfach Sache heißen. Das ist mitunter das Wort, das ich für die Situation brauche. Dass mir das Wort Gottes plötzlich klar wird, das gilt für deine Situation. Stimmt, ja. Wunderbar, passt. Dann haben wir Spieße, also Speere. Die sind schon ein bisschen zum Weiterkämpfen. Sind aber auch dazu da, dass ich mich in der Nähe verteidigen kann. Die sind dazu da, um in einer Reihe zu stehen. Und wenn der Feind ankommt, dann läuft er in diese Spieße hinein. Oder eben, ich schleudere sie dem Feind entgegen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen der nähere Kampf. Also das, was mich nicht direkt angeht, aber ich wende es trotzdem an. Ich gehe entweder zur Verteidigung über oder zum Angriff. Verteidigung für die, die mir nahestehen. Und dann Bogen. Bogen, die gehören natürlich Pfeile dazu. Das ist die Verteidigung in der Weiten, also im Weiten. Das kann zum einen tatsächlich bedeuten, jetzt von der Familie her, dass es mich eigentlich gar nichts angeht. Oder eben auch weit entfernten Kilometern. Wie bei den Spießen übrigens auch und beim Schwert auch. Da gilt die körperliche Nähe und es gilt auch die emotionale Nähe, sag ich mal. Mit den Pfeilen kann ich bis auf die andere Welt schießen. Bis auf die andere Seite der Welt schießen. Das ist mein Gebet. Das Gebet ist die Langstreckenrakete des Christen. Ich kann für Christen, die ich nicht kenne, die auf der anderen Seite der Welt sind, beten. Und Christen auf der anderen Seite der Welt können für mich beten. Besonders schön, wenn man nachts aufwacht und nicht schlafen kann, dann zu sagen, okay, jetzt bete ich für andere. Oder wenn mich selbst ein Problem plagt und ich aus irgendeinem Grund weiß, okay, dort und dort sind Geschwister wach, die ich kenne, schreibe ich die an. Als ich gerade noch im Seminar war und wusste, ich muss Ende des Monats raus, ich war relativ friedlich darüber. Aber so am letzten Wochenende, als ich immer noch keine Wohnung hatte offiziell, da war ich dann schon noch, bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und habe dann einfach John angeschrieben. Der ist jetzt wach drüben in Amerika. Da habe ich mir gesagt, kannst du bitte dafür beten? Hat er gemacht. Hat noch gebraucht, bis ich wirklich ganz ausgezogen war, bis ich in meine Zwischenwohnung bei Meyers gekommen bin. Da habe ich dann erst den Anruf gekriegt von meinem jetzigen Vermieter. Aber da war tatsächlich eben dieses, ich habe mir Hilfe geholt von der anderen Seite der Welt, wo Leute gerade wach waren. Das ist doch super, die Leute sind gerade wach und können beten. Und ich kann selber sagen, okay, dann schlafe ich jetzt. Weil auf der anderen Seite gebetet wird und dann nochmal auf eine andere Weise Gott sich selber versichert, ich handle. Und als ich ihre Furcht sah, das ist jetzt Vers 8, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Er sieht die Furcht. Also Nehemia ist ja eben ein Bild für den Heiligen Geist, den Tröster. Er sieht die Furcht. Was sagt Gott immer und immer wieder oder seine Engel? Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Warum? Es gibt den schönen Spruch, Furcht oder Angst ist für den Teufel, was Glaube für Gott ist. Was heißt das? Ich habe vor einer Sache Angst. Das macht mir so viel Panik, dass ich alles andere versuche, als mich an Gott zu halten. Glaube auf der anderen Seite sagt, das ist mir völlig egal, wie das andere aussieht. Ich halte mich an Gott und Gott kümmert sich darum. Die Furcht bringt mich dazu, zu sündigen. Allein schon dadurch, dass ich Gott misstraue. Die Furcht bringt mich dazu, dass ich auf den Wind und die Wellen gucke, die um mich herum sind. Die Furcht bringt mich dazu, dass ich die Feinde um mich herum sehe. Die Furcht bringt mich dazu, dass ich sehe, wie sich die politischen Sachen in der Welt alle anscheinend auf den Kopf stellen. Zumindest wird mir das überall berichtet. Und ich krieg's mit der Angst zu tun. Glaube auf der anderen Seite sagt, Jesus sitzt auf dem Thron. Wenn die Leute auf den Thron an die Regierung kommen, die nach Gottes Willen arbeiten, wunderbar, kein Problem. Wenn die Leute in die Regierung kommen, die nicht nach Gottes Willen arbeiten, dass sich die Gesellschaft weiter wegbewegt von Gott, ist doch auch gut, weil ich weiß, wenn es schlimmer wird, dann ist die Wiederkunft Jesu näher. Wir sind auf der Gewinnerseite. Ganz gleich, wer politisch in die Macht hat. Ganz gleich, ob der jetzt... Ja, mir fallen die Beispiele jetzt gerade nicht richtig ein, tut mir leid. Aber ne, Politik hat jeder von euch irgendwo im Kopf. Das weglassen. Jesus sagt, wir sollen uns hüten vor dem Sauerteig des Herodes. Der Sauerteig des Herodes ist die Politik, die in mein Leben hineinkriecht und ich überall nur Politik sehe und deswegen auch nur auf die Politik gucke. Der Sauerteig der Pharisäer ist übrigens das ganze religiöse Zeugs, und zwar das Religiöse, das mich von Gott weghalten will. Der Glaube guckt auf Gott. Wie es König Josaphat in 2. Chronik 20 gesagt hat, wir wissen nicht aus noch ein, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Um uns herum bricht die Hölle aus, aber ich gucke auf Jesus. Und wenn ich auf Jesus gucke, dann bin ich ruhig. Dann habe ich seinen Frieden. Dann weiß ich, da steht der, der sein Leben für mich gegeben hat. Da steht der, der schon bevor er ans Kreuz gegangen ist, gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Der gesagt hat, nehmt und esst, das ist mein Leib, nehmt und trinkt, das ist mein Blut, wodurch ich teilhabe an seinem neuen Leben und wodurch ich auch sicher bin, dass er für mich streitet. Da kommen wir beim nächsten Mal aber erst richtig drauf, weil wir jetzt schon wieder fast am Ende sind. Und ich sage, dadurch kann ich Frieden haben. Ich habe meine Augen auf Jesus und muss nicht versinken in den Wassern. Ich habe meine Augen auf Jesus und dann ist doch völlig egal, was um mich herum ist. Ich bin bei Jesus. Ihm ist es viel wichtiger als mir, dass mir nichts passiert. Selbst wenn mich die Leute umbringen, dann bin ich am Ende bei Jesus. Habe ich gewonnen. Auf Jesus blicken. Das ist manchmal sowas von schwer. Gerade wenn ich mich nur mit allem möglichen anderen fülle. Und dann zu sagen, ich gucke auf dich. Und dann sagt mir Gott immer wieder, fürchte dich nicht. Auch noch, Hiskia hat es ja seinen Leuten gesagt, mit ihm, also mit dem König von Assur, ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er für uns streite. Wieder sinngemäß zitiert, 2. Chronik 32, 7 und 8. Da habt ihr es dann nochmal genauer. Guck auf Jesus. Guck auf das Kreuz und guck auf den Auferstandenen. Er ist der Sieger. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, Vers 57. Und dann heißt es sinngemäß, dass wir deswegen dranbleiben sollen, nehmt immer mehr zu und werdet fest in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass unser Tun nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, solange wir dranbleiben. Und dann werden wir es auch sehen. Und darum keine Angst, fürchtet euch nicht vor ihnen, guckt nicht auf die anderen. Und das wird, wem gesagt, den Vornehmen, den Ratsherren und dem übrigen Volk. Also ganz gleich wer in der Gemeinde. Ob es der Pastor ist, ob es die Gemeindeältesten sind, ob es die normalen Gemeindeleute sind. Alle haben die gleiche Tendenz zu sagen, und zu sagen, nein, fürchtet euch nicht vor ihnen. Sondern gedenket an den Herrn. Psalm 20, Vers 7. Oder Vers 8, das hängt jetzt von der Verszählung ab. Jene verlassen sich auf Rosse und Wagen. Wir aber gedenken des Namen unseres Herrn. Den Namen des Herrn unseres Gottes. Gedenken. Ich mache mir bewusst, wer ist er? Und dann handle ich entsprechend. Gedenken, deswegen ist auch das Abendmahl so wichtig, wenn wir es wie heute feiern. Ich gedenke dessen, was Gott für mich getan hat, dass er da den Sieg schon hatte. Den brauche ich doch nicht. Was ist er? Er ist groß und furchtbar. Das hatten wir beim Gebet des Nehemia ganz am Anfang. Deswegen will ich dazu nicht zu viel sagen. Aber eben, er ist größer als alles. Und wenn ich nicht zu ihm gehörte, dann müsste ich mich so richtig vor ihm fürchten. Aber jetzt müssen sich meine Feinde vor ihm fürchten. Und was ist die Konsequenz daraus? Gedenken an den Herrn. Streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Was ist dir lieb in deinem Leben? Was hat dir Gott aufs Herz gelegt? Streite dafür. Der Bürgerkrieg in Amerika in den 1860ern. Viele Leute hatten mit dem ganzen Trubel um die Sklaverei gar nichts zu tun. Aber gerade in den Gebieten, in denen der Konflikt anfing, haben die Leute ganz schnell die richtige Seite, also sage ich jetzt mal, die richtige Seite gefunden, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, ich kämpfe doch nicht gegen meine Familie. Wenn ich im Geistlichen dran bin, scheint es manchmal so, als würde ich gegen meine Familie kämpfen, weil die alle komplett verblendet sind vom Teufel. Das zeigt sich besonders dann, wenn ich der Einzige bin, der zum Glauben gefunden hat. Oder den Jesus gefunden hat. Ich kämpfe doch nicht gegen die, ich kämpfe für sie. Ich tue alles dafür, dass die, die mir lieb und teuer sind, dass die zum Leben kommen, dass die nicht vom Teufel geholt werden. Und darum legt Gott jedem unterschiedliche Leute aufs Herz, für die wir beten, für die wir kämpfen. Und wir sagen, ich gebe nicht auf, bis diese Person nicht auch endlich bei Jesus ist. Ich gebe nicht auf, bis dieser Kampf bei dieser Person nicht vorbei ist. Ich gebe nicht auf. Warum? Weil mir das lieb ist. Es hängt mir so am Herzen. Natürlich, Brüder, das bedeutet allgemein die Volksgenossen. Also alle, die zum Volk gehören, dazu. Bei uns in der Gemeinde bedeutet Brüder eben auch jeder Christ. Aber das Interessante ist, wenn ich für die anderen einstehe, wenn sie mir lieb und teuer sind, dann kämpfe ich umso heftiger. Das dürfen wir auch erleben. Das dürfen wir allein schon dadurch erleben, dass Jesus schon für uns gekämpft hat und den Sieg davon getragen hat. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass du für uns kämpfst und danke, dass du uns immer wieder zusagst, fürchtet euch nicht, dass wir auf dich blicken dürfen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.